Ja, nach dem Spiel war es dann, konnte ich es dann auch mehr zulassen. War dann schon richtig emotional. Tränen sind da auch ein paar geflossen. Und ja, auch was die Fans mir da auch nochmal zurückgegeben haben, war echt Gänsehaut pur. Also wenn ich dieses Video auch immer mal wieder anschaue, wo die Fans meinen Namen rufen, wo wir zusammen klatschen und alles, das ist schon ja, unfassbar.
Fußball, 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 esse, schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt's Schlimmeres?
Der offizielle SC-Podcast.
Ja, ein legendäres Zitat von Christian Streich auf einer seiner ganz, ganz vielen Pressekonferenzen hier beim Sportclub Freiburg. Und damit hallo und herzlich willkommen. Hi Marius.
Hi Marco, grüß dich.
Ich habe es gerade gesagt, auf einer Pressekonferenz. Wir sind ja jetzt in der letzten Woche von Christian Streich hier beim Sportclub als Cheftrainer vorerst. Und wir sind dementsprechend auch in einer Woche, in der er seine allerletzte PK vor einem Spiel geben wird. Wir haben es Donnerstagvormittag und heute noch die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union. Und es liegt eine ja doch schon sehr emotionale Woche hinter uns, Marius.
Ja, total. Klar, es war das letzte Heimspiel von Christian Streich, von Patrick Beier auch gegen Heidenheim. Ich glaube, wir alle hätten uns noch einen Sieg gewünscht, der auch durchaus möglich gewesen wäre. Ich glaube, die Chancen waren da. Aber das Wetter hat gepasst, die Stimmung war super, die Choreo war richtig, richtig cool. Also nochmal herzlichen Dank auch an der Stelle nochmal an alle, die da beteiligt waren. Ja, und ein Highlight war sicherlich dann auch die Reden von Christian Streich und Paddy Beier nach dem Spiel, nachdem sie dann offiziell auch verabschiedet wurden von Jochen Seyer. Und da hören wir doch nochmal rein.
Natürlich will ich auch Danke sagen allen im Verein, die mich über so viele Jahre begleitet haben. Unglaubliche Zeit, wahnsinnig viele schöne Erlebnisse, letzten 2 Jahre Europapokal. Das nehme ich mit, werde ich nicht vergessen. Danke auch an Sie alle hier im Stadion, und zwar für Ihr Vertrauen über 25 Jahre hinweg. Vielen Dank. Abschließend, ich hätte noch eine kleine Bitte. Dieser Verein ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Und dieses Wachstum birgt auch immer gewisse Gefahren. Es gibt bestimmte Dinge, die dürfen aus meiner Sicht auf keinen Fall verloren gehen. Was auf keinen Fall verloren gehen darf, ist etwas, was uns im Trainerbüro auch immer enorm geholfen hat. Es hat uns den Druck weggenommen. Es war wichtig für uns und so konnten wir in Ruhe arbeiten. Bitte bewahren Sie sich Ihre realistische Erwartungshaltung an diesen Club. Das ist lebenswichtig. Vielen Dank. Dankeschön.
Ich will eigentlich nicht mehr so viel sagen. Erstmal Glückwunsch an Heidenheim zu dem Unentschieden. Wenn wir schon wieder ein Heimspiel nicht gewinnen können, dann ist mir am liebsten dann gegen Heidenheim. Ja, der Patrick hat eigentlich die entscheidenden Dinge gesagt. Von dem her möchte ich mich einfach nur herzlich bedanken für alles. Herzlich bedanke bei allen Menschen, die mich unterstützt haben im Verein, die nachsichtig mit mir waren, die auch mal weggeschaut haben, wenn es nicht korrekt war von mir. Und ich danke euch für alles, für die wunderbaren Spiele und für eure Liebe und Nähe zum Verein. Herzlichen Dank. Danke euch, alles Gute.
Ja, war eine ziemlich emotionale Sache, Marius, das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Was ich auch sehr interessant und auch wirklich beachtenswert fand, muss man sagen, dass Heidenheim auch noch so lange da geblieben ist. Wir kennen es ja eigentlich immer so, nach dem Spiel, nach unseren Heimspielen, die gegnerischen Mannschaften, die wollen ja eigentlich immer so schnell wie möglich PK machen, dass sie heimkommen. Entweder sie fahren mit dem Bus, mit dem Zug oder fliegen noch. Und dieses Mal war es ja tatsächlich so, dass Heidenheim schon vor dem Spiel gesagt hat, nee, wir warten da, wir wollen da dabei sein. Und man hat es ja auch gesehen, Chris hat dann nochmal einen Teddybär, glaube ich, war das, ne, bekommen.
Weiß ich gar nicht.
Ja, doch, gesagt, also ein Plüschtier auf jeden Fall von Heidenheim. Frank Schmidt hat auch noch ein paar nette Worte gesagt. Und das finde ich, das hat das Ganze irgendwie auch nochmal total rund gemacht. Das war, finde ich, auch nochmal ein perfekter Abschluss dann auch für dieses Spiel an sich. Und an diesem Tag wurden ja auch nicht nur Christian Streich und Patrick Beier verabschiedet, sondern vor dem Spiel schon Attila Szalay, der wird uns verlassen, und natürlich auch Jannik Keitel.
Ja, und mit Jannik Keitel haben wir uns heute mal unterhalten, haben ein ausführliches Interview geführt. Ein ganzes halbes Leben SC Freiburg wurde so schön getitelt. Seit er 11 Jahre alt ist, spielt er beim Sportclub, wird den Verein jetzt im Sommer verlassen. Auch er hatte, wie wir alle, glaube ich, eine Saison mit Höhen und Tiefen. Hatte immer mal wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen, hatte dann aber auch herausragende Spiele, auch gegen Heidenheim zum Beispiel, auf ungewohnter Innenverteidigerposition. Und wie er das selbst so wahrgenommen hat, seine verschiedenen Rollen und auch jetzt seinen Abschied beim SC, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Hört gerne mal rein.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Jannik, willkommen im Podcast. Schön, dass du die Zeit nimmst. So ehrlich können wir sein. Eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen, dann kam was dazwischen. Was war da los?
Ja, erstmal schön, dass ich jetzt nochmal zum Abschluss dabei sein darf. Ja, ich habe gestern Nachmittag noch eine Klausur geschrieben und ich habe mir das mit dem Lernen ein bisschen anders eingeplant, muss dann nochmal ein bisschen was nachholen, deswegen muss man es auf heute verschieben, genau.
Okay, was war es für eine Klausur?
Recht 1 und Recht 2 war ziemlich zäh, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt habe ich es rum.
Und wie lief's?
Meinst, hat's ja, gereicht, ne? Also bestanden sollte ich auf jeden Fall haben. Okay. Also ich bin immer eher einer, der auf eine 2 oder besser lernt. Also ich lerne eigentlich nie so aufs Bestehen. Deswegen das Bestehen habe ich meistens drin.
Okay. Passt thematisch gut. Wir haben noch Simon Karlin in unserer Folge, Vereinsjustizial. Das heißt, es wird eine Rechtssonderfolge. Genau. Das Studium Sportmanagement heißt es.
Genau.
Warum hast du dich dafür entschieden, das zu machen?
Ja, ich dachte irgendwann, ja, ich würde gern mal wieder was ein bisschen nebenher machen. Ich habe ja mal dieses Mental Coach gemacht und dachte dann irgendwann, okay, eigentlich hätte ich schon noch Bock irgendwie zu studieren, einen Bachelor zu machen nebenher, und das mache ich jetzt in aller Ruhe. Es ist jetzt nicht so, dass ich das in der Regelstudienzeit durchhaue. Ich mache immer mal wieder was und ja, versuche dann Kurs für Kurs einfach abzuschließen für danach. Ja.
Aber das heißt, du hast da schon ein konkretes Ziel irgendwie, in 20 Jahren möchtest du mal irgendwie
Eigentlich konkretes Ziel, was ich auch danach mache, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, Sportmanagement ist halt eigentlich so ein bisschen BWL mit Sportbezug, und ja, ich glaube, das kann man immer gut gebrauchen für alles Mögliche.
Wie lange geht's denn eigentlich noch dann? Oder jetzt Abschlussphase schon? Oder?
Nee, Abschlussphase noch nicht. Also ich bin schon ein Weilchen dran, aber habe auch noch ein bisschen vor mir. Ich habe jetzt, keine Ahnung, ich glaube 15, 16 Kurse habe ich jetzt abgeschlossen. Also schon einiges, aber da kommen noch ein paar auf mich zu.
Okay, dann sprechen wir mal über dich hier beim SC. Seit 13 Jahren, seit du 11 Jahre alt bist, das haben wir nochmal genau recherchiert, beim Sportclub. Jetzt gerade eben letztes öffentliches Training, generell deine letzte Woche hier beim Sportclub, hast du überhaupt schon realisiert?
Nee, noch nicht so richtig. Also ich merke auch selber, dass ich es versuche, gar nicht so krass an mich ranzulassen, weil ich dann schon immer ein bisschen emotionaler werde. Jetzt auch im letzten Heimspiel war es natürlich richtig krass, also Emotionschaos, kann man schon ehrlich sagen. Und deswegen versuche ich es gar nicht so sehr, mich jetzt ranzulassen, dass wir jetzt nochmal vollen Fokus dann auf Samstag haben. Aber danach werde ich mich ein bisschen damit beschäftigen müssen.
Du hast schon gesagt, Emotionschaos am Samstag. Ich war teilweise hinter dir gestanden. Du warst vor den Fans, vor der Süd, auch nochmal eine Runde gedreht. Nimm uns doch nochmal kurz mit. Wie war das für dich?
Ja, es war ja vorm Spiel schon mit meiner Verabschiedung, wo die Fans meinen Namen auch nochmal gerufen haben. Das war wirklich ein unfassbares Gefühl. Da war ich tatsächlich den Tränen schon sehr nah und wusste dann, okay, ja, nee, come on, jetzt Tunnelblick, gleich geht's los. Jetzt musst du wieder 100% da sein im Spiel. Deswegen, war gar nicht so einfach, dann so umzuswitchen. Und ja, nach dem Spiel war es dann, konnte ich es dann auch mehr zulassen. War dann schon richtig emotional, Tränen sind da auch ein paar geflossen, und auch was die Fans mir da auch nochmal zurückgegeben haben, war echt Gänsehaut pur. Also wenn ich dieses Video auch immer mal wieder anschaue, wo die Fans meinen Namen rufen, wo wir zusammen klatschen und alles, das ist schon unfassbar.
Jetzt stand natürlich, so ehrlich muss man auch sein, Christian Streichs Abschied, Patrick Beier, so ein bisschen im Vordergrund. War dir das vielleicht sogar auch ganz recht dann in diesem Moment, dass nicht nur alle Augen auf dich?
Absolut. Ich habe es davor schon ein bisschen so gedacht, eigentlich ist ganz gut, dass die so ein bisschen im Vordergrund stehen. Dann kann ich es besser mit mir selber ausmachen, mich ein bisschen zurückziehen und stehe da nicht so im Mittelpunkt. Ist eh nicht so meins. Und nee, das war wirklich, also ich hätte mir keinen schöneren Abschied vorstellen können.
Als du vor dem Spiel offiziell verabschiedet wurdest, kam auf der Leinwand ein Bild von dir mit Christian Streich. Da warst du recht jung, so gerade so Jugendlicher vielleicht. Kannst du dich noch an das Bild erinnern, wann das entstand und in welchem Moment?
Ja, ich glaube, das war, als ich in die U13 gekommen bin. Also da war ich 12 Jahre alt. Da sind wir dann mit der Mannschaft mal rüber zum Training, haben Training zugeschaut und haben danach uns halt von allen Autogramme abgeholt und dann haben wir noch ein paar Bilder gemacht. Und da ist das Bild entstanden, also tatsächlich von einem halben Leben vor mir. Mhm. Also schon echt verrückt. Also wenn ich das auch anschaue, wie viel Zeit seitdem vergangen ist und wie viel Zeit ich seitdem auch beim SC Freiburg verbracht habe. Einfach sehr besonders. Ich habe auch noch ein Bild mit dem Johnny Schmid. Vielleicht kann man das dann auch mal irgendwann noch, lade ich das auch mal irgendwann noch hoch.
Gerne, ich würde es ganz sehen.
Genau. Christian Streich hatte ich dann später auch zum Bundesligaspieler gemacht und jetzt trennen sich eure Wege. So, jeder macht was anderes. Welche Rolle spielt er in deiner Karriere?
Ja, eine ganz große. Also er hat eine prägende Figur allgemein im Verein, aber auch für mich persönlich. Hatte immer riesen Respekt vor ihm. Ich glaube am Anfang, als ich hochkam, fast schon zu viel Respekt, dass man ein bisschen Angst hatte. Aber ja, er hat uns junge Spieler alle sehr, sehr geprägt und hat uns auch immer wieder die Chancen gegeben, dass wir uns zeigen können und dass wir einfach, er hat uns zu Bundesligaspielern gemacht. Da sind wir ihm sehr dankbar.
Wirst du ihn auch ein bisschen vermissen, vielleicht auch Gespräche außerhalb des Platzes mit ihm?
Ja, ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes an ihm. Also mit ihm kannst du echt tiefgründige Gespräche haben. Der holt dich dann mal mit einem Thema ab, wo du wirklich dich eigentlich noch nie mit beschäftigt hast. Mhm. Und zeigt so ein bisschen auch andere Sichtweisen. Das ist schon immer spannend gewesen mit ihm.
Gehen wir noch mal kurz aufs Spiel zurück. Am Ende war es ein 1-1 hier gegen Heidenheim. Du hast nochmal eine Chance gehabt, auch zum Tor, wenn es jetzt keine klare war. Aber vielleicht wäre das vielleicht nochmal ein Happy End irgendwie gewesen. Unterm Strich, wie war es so ein abschließender Tag für dich? Wie speicherst du denn für dich ab?
Ja, vom Ergebnis her war es natürlich, wollten wir unbedingt gewinnen. Also wir haben auch wirklich dann am Ende nach vorne gespielt. Die Heidenheimer wollten eigentlich gar nicht mehr so. Also die waren echt mit dem 1-1 dann zufrieden. Und wir haben echt immer wieder nach vorne gespielt, aber die Kugel wollte dann halt einfach nicht rein. Aber letzten Endes haben wir ein gutes Spiel gemacht, was uns auch jetzt fürs Wochenende ein gutes Gefühl gibt. Und das Ergebnis war dann für mich dann gefühlt danach halt so auch schon relativ schnell vergessen, weil einfach für mich der Abschied auch so intensiv war, dass ich daran eigentlich gar nicht mehr gedacht habe.
Jetzt geht's nach Köpenick. Die Konstellation ist sehr wild. Man kann, wenn man Lust hat, sehr viel rumrechnen. So, für Union geht es noch um Relegation, eventuell sogar direkter Abstieg. Für uns geht es um Europa. Wie zuversichtlich bist du, dass das jetzt zum dritten Mal in Folge klappen kann?
Ja, wir gehen mit viel Zuversicht eigentlich rein. Ich meine, wir haben es jetzt uns Woche für Woche auch ein bisschen gesteigert spielerisch. Und also in dem Spiel, Union hat auch richtig Druck, wir auch. Natürlich einen anderen Druck, aber ich glaube, das macht solche Spiele dann auch aus. Also da haben wir richtig Bock drauf. Und da zeigt sich dann halt auch, wenn man unter so einem Druck auch bestehen kann.
Wenn man mal auf die ganze Saison zurückblickt, du bist eigentlich so als Herausforderer im defensiven Mittelfeld reingegangen, kann man glaube ich sagen. Jetzt vor dem letzten Spiel bist du eigentlich die klare Nummer 1 in der Innenverteidigung. Das hat sich komplett gewandelt. Damit hättest du auch nicht gerechnet, oder? Vor der Saison?
Nee, tatsächlich nicht. Hätte man das mal früher gewusst, dass ich da aufspielen kann. Wer weiß. Ich bin mega happy, dass ich jetzt nochmal so viel spielen konnte. Ich habe ja auch schon relativ früh in der Rückrunde mit den Trainern gesprochen und gesagt, eben, dass es mich woanders hinziehen wird. Und dann hat der Christian Streich auch nochmal zu mir gesagt, wir schauen jetzt einfach, dass wir dich auch noch so oft wie möglich auf den Platz kriegen. Und dann trennen sich eben ab Sommer unsere Wege. Und dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, halt natürlich auf einer anderen Position, muss ich mich auch erstmal ein bisschen reinfinden. Mhm. Ich bin glücklich, wenn ich spielen kann.
Gegen Lens in der Euroleague war das erste Spiel, ne? In so einer, es war Dreierkette damals, wenn ich mich recht erinnere. Und ein Riesenspiel gemacht, danach vom Kicker zum Spieler des Spiels gekürt worden. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ich glaube jeder, Das hat doch der bestimmt schon mal früher in der Jugend gespielt. War das so? Oder ja, war das wirklich so eiskalt reingeschmissen worden?
Ja, also die zentrale Innenverteidigerposition gar nicht so wirklich oft. Also es ist halt auch nicht so verschieden vom Sechser. Mhm. Also du bist trotzdem im Zentrum, hast das Spiel vor dir. Klar, so defensive Entscheidungen musst du auf jeden Fall andere treffen, weil du hast halt hinter dir keinen mehr. Da muss man ein bisschen umdenken. Ich habe tatsächlich in der zweiten Mannschaft, bevor ich hochkam, immer mal wieder Innenverteidiger gespielt, da tatsächlich linker Innenverteidiger. Deswegen ein bisschen wusste ich schon, wie man da zu stehen hat. Aber ja, natürlich in einem K.O.-Spiel dann da reingeworfen zu werden, war dann ja besonders.
Aber man hat schon den Eindruck gehabt, du fühlst dich relativ wohl in der Rolle. Also, dass es dir auch liegt, so wie du gesagt hast. Trotzdem zentral Spiel vor dir.
Ja, also ich bin so ein bisschen Typ-2-Kämpfer. Deswegen das Defensive macht mir eigentlich Spaß. Und offensiv eben, wenn du das Spiel immer vor dir hast, ist dann weniger mit orientieren, okay, wen hast du noch hinter dir, sondern hast du eben, wie gesagt, das Spiel vor dir. Das macht mir dann schon echt Spaß, ja.
Aber zentrales Mittelfeld, eins vorne dran, bleibt deine Lieblingsposition?
Ja, würde ich schon sagen. Jetzt schauen wir mal, wie es dann nächste Saison aussieht. Mhm. Aber ja, ich bin offen für alles. Also solange ich Spielzeit bekomme, ist mir alles recht.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen.
Ja. Hängt ja natürlich dann auch von deinem zukünftigen Trainer ab. So, das wurde jetzt noch nicht offiziell verkündet, zu welchem Verein du gehen wirst. Ganz generell gefragt, wie schwer fällt es dir, aus Freiburg wegzugehen?
Ja, es ist ja irgendwie so ein Prozess. Also ich habe jetzt echt lange Zeit gehabt, mich auch damit auseinanderzusetzen. Natürlich, also Freiburg ist meine Heimat. Ich komme von hier, ich bin schon mein Leben lang hier. Deswegen, ich bin auch zum ersten Mal weg von meiner Familie so richtig. Mhm. Klar, ich bin schon ausgezogen, aber es ist dann schon nochmal was anderes, woanders zu wohnen. Aber ja, ich freue mich auf eine neue Herausforderung, auf einen Tapetenwechsel. Ich glaube, sowas tut immer mal gut, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Und ja, ist ja nicht so weit weg.
Ja, genau, im sportlichen Bereich gab es jetzt noch nicht so viele Veränderungen in deiner Karriere. Bist du selber auch gespannt, wie du mit so Veränderungen umgehst? Neue Stadt, neuer Club und so weiter?
Ja, voll. Also ich glaube, da kann ich mich persönlich nochmal extrem weiterentwickeln, weil ja, hatte ich so noch nie und eben werde dann auf neue Herausforderungen stoßen, aber da freue ich mich drauf.
Du hast ganz am Anfang mal ganz kurz dieses Mental-Coaching, das du mal angesprochen, also das du mal gemacht hast. Das war, glaube ich, letztes Jahr oder noch länger? Ja,
schon eine Weile her. Fast 2-3 Jahre, ja.
Hat dir das vielleicht jetzt auch noch mal was geholfen, was man damals mitgenommen hat? Oder ist das irgendwie auf einer ganz anderen Ebene?
Also ich muss sagen, diese Coaching-Ausbildung war gut, um so einen Überblick zu bekommen über die ganzen Themen, aber so ganz tief rein in die Materie ist man da nicht gekommen. Aber ich habe jetzt seit über 2 Jahren tatsächlich, nachdem ich mich am Fuß verletzt habe, mit einer Psychologin auch zusammengearbeitet. Und da habe ich mich wirklich mental brutal weiterentwickelt, kann ganz anders mit Sachen umgehen, mit Negativerlebnissen, aber auch mit positiven. Und da habe ich wirklich große Schritte gemacht, da bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Darauf wollte ich jetzt hinaus, also vielleicht genau. Jetzt für diesen Schritt auch, wenn man so aus dieser Heimat rausgeht, schon ewig hier.
Ich muss sagen, vor 2 Jahren, wäre es mir noch viel, viel schwerer gefallen. Ich hätte es mir, glaube ich, da gar nicht so vorstellen können, so ins kalte Wasser zu springen. Aber ja, jetzt ist es ganz anders.
Ja. Ja, wir wollen mit dir nochmal ein bisschen zurückblicken. Bundesliga-Debüt war am 29. Februar 2020. Das war der 24. Spieltag in Dortmund vor 80.000 Zuschauern. Du kamst zur Halbzeit rein bei 0-1. Ganz ehrlich, wie stark haben dir die Knie geschlottert?
Ja, brutal. Also es ist ganz lustig, weil es war ja der 29. Er hat sich jetzt also dieses Jahr zum ersten Mal gejährt. War ja im Schaltjahr.
Ja, genau.
Ich kam da rein. Ich weiß noch, als der Flo Bruns rauskam und gesagt hat, ja, Yannick, du kommst jetzt rein. Und ich komme rein. Also es war wirklich so, ich habe es erst gar nicht so richtig so gecheckt. Und dann ging es halt alles zum Glück auch ziemlich schnell, also nicht so viel Zeit, um nervös zu werden. Und gehst du da rein, versuchst einfach, ja, alles Mögliche zu tun, damit du einfach deinem Team helfen kannst und natürlich vor 80.000, also es war unbeschreibliches Gefühl. Dann kam irgendwann noch der Haaland rein und dann hat das Stadion gebebt, das war unfassbar. Hätte kaum schöner sein können.
Ist das Datum bei dir präsent, weil du es gesagt hast, jährt sich zum 4. Mal, gleich natürlich auch ein besonderes Datum, 29. Februar, aber ist das irgendwo bei dir in der Wohnung vielleicht noch, das Trikot von damals oder so?
Trikot habe ich noch von damals, ja, das habe ich aufgehängt. Ja, es war auch, ich glaube, was war es? Es war auf jeden Fall auch ein Hochzeitstag von meiner Oma und von meinem Opa, okay, die dann an dem Abend noch gefeiert haben. Da bin ich dann eben nach dem Spiel noch hin und mein Opa war der größte Fan von mir. Und der hat sich dann natürlich unfassbar gefreut, dass ich dann da noch vorbeikam und die ganze Familie dann auch noch zusammen gewesen. Und ja, das ist schon noch präsent, ja.
Ganz am Anfang, also hier in deiner Anfangszeit, 2011 war das, als Elfjähriger vom SV Breisach kamst du hier zum SC Freiburg. Erinnerst dich bestimmt auch noch an die ersten Trainingseinheiten da, oder an die erste Zeit? Es war wahnsinnig aufregend bestimmt, oder? Also kleiner Bub, sag
ich
jetzt mal.
Ja, also ich weiß auch noch das Gespräch, als mir dann gesagt wurde, ja, wir würden dich gerne beim SC Freiburg haben und dass du bei uns da spielst. Es war, boah, auch unbeschreibliches Gefühl. Also vor allem so als Elfjähriger, da fängst du aber halt auch zum ersten Mal so ein bisschen an, so ernster zu werden, weil davor kickst du halt mit deinen Freunden und wenn du mal verlierst, dann hast du halt mal verloren, aber da ist schon ein bisschen mehr Ernst bei der Sache, aber ja, das war ja schon damals ganz surreal, ja.
Auch U12, U13, das ist natürlich schon dann auch Leistungssport in irgendeiner Form, aber wann kapiert man denn dann so richtig, ey, es könnte echt was werden mit dem Profifußball?
Ja, ich glaube, ja, so richtig kapieren tut man es ziemlich spät eigentlich erst. Also man träumt halt immer davon. Klar, von Kindheit an träumt man davon. Ich habe dann auch in der U15 meinen ersten längeren Vertrag so unterschrieben. Das haben immer pro Jahrgang auch nur ein paar wenige Spieler. Deswegen, das war schon was Besonderes dann auch, weil man dann wusste, okay, ja, die wollen dich jetzt länger binden. Man hat dann nicht mehr so viel Druck, weil davor ist halt immer, du bist für ein Jahr dabei und in dem Jahr entscheidet sich dann, ob du dann wieder übernommen wirst. Und ja, da hat sich dann schon ein bisschen so die Weichen gestellt und dann, ja, so richtig, richtig losgehen tut es dann eigentlich in der U19. Da haben wir auch den U19 DFB-Pokal gewonnen und da schnuppert man dann halt so langsam mal mit Training bei den Profis und ja, aber so richtig wissen, dass man es schafft, tut man eigentlich nie.
Marc und ich sind sehr oft auf transfermarkt.de, da sind wir schon gewisse Nerds, kann man sagen, und so ein Spielerprofil wie dein sieht man aber selten mit gespielter Position, also da ist wirklich alles dabei, links außen, rechts außen, Stürmer, stimmt das überhaupt alles? Also,
ja, das stimmt, ich habe in der U17 habe ich linker Flügel gespielt, dann irgendwann aber zentrales Mittelfeld und auch Stürmer habe ich auch gespielt, glaube ich, dann aber beim älteren Jahrgang damals. Alles gespielt.
Jetzt in der Verteidigung.
So gefühlt alles gespielt, ja.
Aber hatte ich das dann manchmal auch genervt, dass dann der Trainer immer kam und sagt, heute spielst du da, oder wollte ich eigentlich lieber haben, ich möchte mich jetzt mal auf der Position einspielen? Oder war es eher ein Vorteil für dich?
Ja, ich habe schon sehr oft eigentlich dann im Zentrum gespielt irgendwann, deswegen hat sich das da schon ein bisschen eingegroovt, aber an sich, wenn halt mal ein Spieler gefehlt hat und ich dann auf einer anderen Position gespielt habe, hat mir das eigentlich nie wirklich was ausgemacht. Ja.
Ein Jugendspiel war sicherlich ganz besonders, das U19-Pokalfinale 2018 gegen Kaiserslautern. Ihr habt 2-1 gewonnen und dem Spielverlauf nach war es eine sehr spannende Schlussphase. Kannst du dich daran noch erinnern?
Boah, ja. Ich weiß noch, dass die auch noch eine Kopfballchance, glaube ich, hatten, wo ich dann noch auf der Linie klären konnte. Also es war brutal eng. Also wir haben, glaube ich, 1-0 geführt, genau, dann 1-1.
83. Minute ist
1-1. Genau, und dann haben wir noch 2-1 gemacht. Ich glaube, zweimal war es sogar Kopfballtore von uns. Ja, es war ein brutal spannendes Spiel. Da ist halt auch zum ersten Mal so richtig Druck drin. Also da bist du wirklich richtig nervös vorm Spiel, weil du halt weißt, du willst es halt auch jetzt unbedingt gewinnen. Und deswegen klappt halt auch nicht alles natürlich dann spielerisch. Und dann musst du das halt irgendwie kämpferisch hinkriegen.
Du hast auch noch eine gelbe Karte gekriegt in der Nachspielzeit. Was ist das noch? Taktisches Foul? Ball wegschieße? Was war's?
Boah. Weiß nicht mehr, ja. Muss ein taktisches Foul gewesen sein, aber ich weiß es nicht mehr.
Okay. Auf jeden Fall war die Mannschaft von damals sehr, sehr spannend, wenn man die sich mal anguckt. Wir haben es mal aufgelistet, unter anderem Nico Schlotterbeck, steht jetzt im Champions-League-Finale, ist EM-Teilnehmer. Enzo Leopold, Hannover 96, zweite Liga immerhin. Carlo Bucalfa, Philipp Treu sind jetzt aufgestiegen in die Bundesliga mit St. Pauli. Sascha Risch spielt mit Ulm, auch in der zweiten Liga, genau, aufgestiegen. Genau. Und dann Anthony Schmid, erste Liga Österreich. Also sehr viel Talent in dem Kader, war dir das damals schon bewusst?
Ja, also wir hatten schon eine richtig coole Truppe. Also wir hatten echt super Einzelspieler. Also Luca Herrmann war da auch noch dabei und Claudio Kammerknecht, die sind beide bei Dresden. Mhm, genau. Wir hatten schon echt eine richtig, richtig gute Mannschaft. Leider hatten wir dann immer wieder verletzte Spieler, deswegen war es dann in der Liga nicht so, dass wir so beständig waren. Hinrunde war noch gut, Rückrunde dann geht so. Aber ja, also wir hatten da schon richtig, richtig gute Spieler.
Hast du zu denen allen, weil du gleich jetzt gewusst hast, auch wer wo noch kickt und so, gibt es da noch Kontakt? Tauscht man sich da noch ein bisschen aus?
Ja, schon. Also wir sind jetzt nicht, wir schreiben jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu mal habe ich dann schon Kontakt zu Enzo, zu Sascha auch. Luca habe ich auch schon, den treffe ich ab und zu mal halt auch in Freiburg, weil der ja auch von hier kommt. Mhm. Und ja, also ich schaue dann halt auch immer, okay, Kicker hier, spielt der nicht? Ja, versucht da ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben.
Das ist eigentlich wie im Amateurbereich bei Fußball.de, gucken genau. Wir auch ein.
Ja, wir hatten da Kumpel gespielt.
Ja, genau.
60. raus,
geil. Ja, okay, schreien wir lieber nicht.
Genau. Jetzt auch in diesem Jahr steht unsere U19 wieder im Pokalfinale, das ist nächste Woche. Mit deinem Mentalcoaching, das du mal gemacht hast, mit dem ganzen Wissen, das du in dem Bereich hast, was würdest du denn den Jungs mitgeben vor so einem großen Finale? Du standst ja selbst schon im Finale.
Ja, also auf jeden Fall nicht vom Schokobrunnen essen. Das wurde uns nämlich damals gesagt, dass alle Mannschaften, die im Finale waren, dass die nicht vom Schokobrunnen gegessen haben. Haben wir dann damals auch nicht. Die anderen haben es getan, wir haben gewonnen.
Ganz kurz, da gibt's einen wo gibt es einen Schokobrunnen?
Ja, das gibt es so am Abend davor, gibt es einen Schokobrunnen. Beim Abendessen ist halt so ein bisschen ja, schickeres Abendessen oder so. Mhm. Und genau, da gibt es den Schokobrunnen, aber nicht davon essen. Okay. Ja, Grüße gehen raus.
Das ist ganz wichtig.
Okay. Nee, ansonsten absolut genießen. Natürlich, also es wird ein richtig, also es wird, man wird Druck haben auf jeden Fall. Man wird auch wirklich nervös sein, das ist absolut normal. Aber halt irgendwie versuchen zu genießen und einfach mit den Mitspielern alles auf dem Platz liegen lassen und ja, vielleicht reicht es dann am Ende.
Mhm. Du standst auch nochmal in einem Pokalfinale, beziehungsweise der SC stand nochmal im Pokalfinale mit den Profis. Du hast aber leider verpasst,
ja.
Aufgrund eines C-Bruchs
war
das, glaube ich, ne?
Genau.
Auch wieder hier diese mentale Geschichte, wie sehr hilft dir das, auch mit solchen Rückschlägen dann mal umzugehen?
Ja, der C-Bruch war tatsächlich der Moment, wo ich dann auch eben zu einer Psychologin gegangen bin, weil das schon immer wieder halt aufkam mit den Verletzungen und es schon nicht so einfach ist, damit umzugehen. Aber ja, eben die Arbeit da hat mir echt brutal geholfen. Ich habe jetzt echt ganz, ganz andere Sichtweisen auf die Dinge, dass ich wirklich bei jeder noch so negativen Situation, die passiert, einfach neue Wege öffnen können. Also hätte ich mir damals den Zeh nicht gebrochen, hätte ich die Hilfe nicht aufgesucht und hätte mich dann persönlich gar nicht so weiterentwickeln können. Deswegen ist immer auch was Positives dabei. Aber klar, das Negative soll man auch nicht wegdrücken, sondern das muss man halt auch einfach annehmen, akzeptieren und dann geht's weiter.
Genau, wir hoffen natürlich für dich, für deine Zukunft, dass du verletzungsfrei bleibst, ganz oft auf dem Kickplatz, wie unser Trainer immer so schön sagt.
Aber nicht guter Dinge.
Dass wir dich da sehen können. Und wir wollen es zum Ende jetzt unseres Podcasts mit dir nochmal mit einem Clemens Hartenbach-Zitat ausklingen lassen. Der hat nämlich im Kicker gesagt, bei unserem Verhältnis kann ich mir vorstellen, dass er nochmal für den SC Freiburg aufläuft. Lass mal einfach mal so stehen.
Ja, lass mal so stehen.
Und wünschen dir alles, alles Gute. Vielen Dank, Yannick.
Vielen, vielen Dank auch.
Ja, der Yannick. Wir werden ihn auf jeden Fall vermissen. So ein netter Typ. Aber so ist halt mal im Fußball.
Definitiv.
Er war auch immer, wenn ich mich jetzt gerade noch so kurz spontan zurückerinnern darf, er hat nie, ich glaube, noch nie abgesagt, wenn man ihn zu irgendwas angefragt hat. Egal, ob Fotos, Videos, einen Aufsager machen. Yannick war immer da, ja. Auch das werden wir vermissen. Genau. Aber jetzt kommen wir zu Part 2 im Podcast.
Part 2, genau. Die Folge ist noch nicht vorbei. Wie es bei uns so Tradition ist, wollen wir auch gerade so im hinteren Teil immer Leute vorstellen, die im Verein tätig sind, die man aber nicht so sieht, wie jetzt ein Yannick Keitel. Und in diesem Fall mal Simon Karlin, der kümmert sich bei uns um rechtliche Dinge. Der kümmert sich aber nicht um die Strafzettel der Spieler. Das hatte man ursprünglich mal als Idee, aber nee, er hat ganz, ganz viele Themen. Da haben wir mit ihm drüber gesprochen. Yannick Keitel hat jetzt auch eine Klausur drüber geschrieben. Rechts, das hört sich erstmal irgendwie so ein bisschen trocken an. So. Aber das, was er erzählt, gerade im Fußballkontext, ist sehr, sehr spannend. Und da wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß damit. Simon, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wir haben zuerst mal in deiner Mailsignatur nachgeschaut, wie dein genauer Titel lautet. Da steht jetzt Leiter Recht und Syndikus Rechtsanwalt.
Was heißt das eigentlich genau?
Ja, erstmal auch hallo von meiner Seite. Hallo Marius, hallo Marco. Vielen Dank für die Einladung. Ist ja auch spannend, dass ihr euch mal den vielleicht etwas nicht so ganz prominenten Mitarbeitern und Positionen hier beim Sportclub widmet. Insofern freue ich mich, hier zu sein. Ja, was verbirgt sich dahinter? Das klingt eigentlich erstmal sehr sperrig. Vielleicht fangen wir am zweiten Mal an. Syndikus-Rechtsanwalt ist es eigentlich nur der Rechtsanwalt, der nicht selbstständig in der Kanzlei unterwegs ist und tätig ist, sondern es ist der angestellte Unternehmensrechtsanwalt. Insofern, ich bin also nur für den Sportclub tätig, bin hier angestellter Rechtsanwalt und verantworte die Rechtsabteilung mit allen Themen, die dazugehören.
Okay. Und wenn dich jetzt jemand fragt, in der Bar oder wo auch immer, was genau du da machst, weil das ist ja irgendwie spannend, Sportclub ist sowieso immer spannend, was antwortest du dann?
Also wenn mich in der Bar jemand fragt, dann gehe ich nicht so in die Tiefe, da sage ich so ziemlich alles und nix und Mädchen für alles. Wenn ihr mich jetzt aber so konkret unter uns fragt und wir haben ein paar Minuten Zeit und vielleicht noch nicht ein Bierchen getrunken.
Ist noch früh am Tag, muss man sagen.
Stimmt, ja. Genau, wollen wir noch nicht starten so früh. Dann schon wirklich alles. Also das fängt wirklich so im sportrechtlichen Bereich an, was so Clubs halt jeden Tag beschäftigt. Das ist einmal der große sportliche Bereich natürlich. Das sind Spielertransfers, das sind Arbeitsverträge, das ist aber auch viel mittlerweile das Thema Spielervermittlung. Da gibt es viel verbandsrechtliche Vorgaben und auch Vertragsgestaltung, die halt vorzunehmen sind. Dann gibt es einfach bloße verbandsrechtliche Fragen. Kann der Spieler zu uns wechseln? Was ist mit irgendwelchen Ausleihgeschichten? Kriegen wir eine Ausbildungsentschädigung für den Spieler, wenn der kommt, wenn der geht? Also insofern, das ist eigentlich ja sicher schon so 30-40% meiner Tätigkeit. Profis, Frauenabteilung und Freiburger Fußballschule, die muss man immer ganzheitlich denken, weil jeder hat diese Themen dann. Also wir haben im Frauenbereich auch viele Transfers mittlerweile, im Nachwuchsbereich. Und bei den Profis kommt natürlich die wirtschaftliche Relevanz besonders zum Tragen, da ist richtig viel zu tun. Und der andere Bereich, da geht es um ja, normalere Verträge in Anführungszeichen, Thema Sponsoring-Verträge, Thema Dienstleistungsverträge. Aber dann sind wir auch im klassischen Arbeitsrecht. Wenn wir hier mal arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen haben, Gestaltung von speziellen Arbeitsverträgen, manchmal auch beim Arbeitsgericht, Wahrnehmung von Gerichtsterminen natürlich. Dann gibt es Spezialthemen, die wir mit externen Anwälten zusammen betreuen, zum Beispiel im Bereich Datenschutz. Da arbeite ich dann als Datenschutzkoordinator mit unserem externen Datenschutzbeauftragten zusammen. Und dann gibt es natürlich noch so Bereiche, DFB Sportgerichtsbarkeit, rote Karte am Samstag, wie lange ist er gesperrt? Jetzt erst unlängst Kilian Sidilia mit der roten Karte, muss man das Verfahren führen? Oder wenn du im Stadion jetzt mal irgendwie einen Vorfall hast, leider bestes Beispiel letztes Jahr, Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, die Zaunübertritte. Da sitze ich auch in der Stadionverbotskommission mit unserem Veranstaltungsleiter und Sicherheitsbeauftragten. Und dann guckt man sich auch solche Vorfälle an und man koordiniert die entsprechenden Verfahren mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Also macht so ziemlich alles. Und ganz zum Schluss kommen natürlich auch so ganz normale unternehmensrechtliche Themen dazu. Also was im Thema Datenschutz, vereinsrechtliche Themen, Haftungsthemen und Compliance zum Schluss. Ein großer Begriff, aber da fällt natürlich auch ganz, ganz viel drunter. Und das ist dann so ziemlich mein Tagwerk dann.
Du hast vorhin Transfers angesprochen, da wurde ich so ein bisschen hellhörig. Kann man sich dann so vorstellen, dass du mit Jochen, Clemens, Oliver Leki, wie auch immer und Spieler XY dann zusammen irgendwie so einen Vertrag erarbeitest oder erarbeiten die den Vertrag und legen ihn dir dann vor und sagen, guck nochmal über die rechtlichen Geschichten, passt da alles?
Ja, also wenn ich immer den fertig vorgelegt bekommen würde, dann wäre natürlich schön und relativ wenig auch für mich zu tun. Nein, dem ist nicht so. Also unser Vorstand Sport, der Jochen, und Sportdirektor der Clemens, die machen die wirtschaftlichen Verhandlungen. Die verhandeln das mit den Beratern in der Regel. Dann gibt es ein wirtschaftliches Ergebnis und dann kommen praktisch diese Briefing an mich und dann wird praktisch der Vertrag erstellt. Das ist dann der Arbeitsvertrag, das ist der Spielervermittlungsvertrag, das ist der Transfervertrag. Ich sag mal, eher üblichere Transfers sind dann die nationalen Transfers. Spannend und etwas anspruchsvoller wird es dann, wenn du ins Ausland gehst. Vor allem mit England. Die sind dann schon sehr spezielle, die haben da auch immer sehr spezielle Vorstellungen. Das wird dann meistens noch ein bisschen interessanter. Aber ansonsten, die nationalen Transfers sind dann doch eher, wenn man die paar Mal gemacht hat, kann man die auch.
Und jetzt öffnet das Transferfenster ja bald wieder. Also die Saison ist noch ganz oben, aber irgendwann dann mal. Ist das für dich dann eine stressigere Zeit?
Ach, stressig auch nicht mehr. Also ich bin jetzt 10 Jahre schon in der Sportrechtsbranche, war vorher 7 Jahre als Anwalt im Sportrecht auch unterwegs und habe die Clubs von extern beraten. Da ist man meistens nicht in Urlaub gefahren, also wenn das die Frage ist, das macht man dann in der Regel nicht, sei denn, man möchte im Urlaub ein paar Transfers noch machen. Mittlerweile hat sich das aber zeitlich vorverlagert. Wenn wir jetzt gesehen haben, wir haben im April schon Erin Dinci und Patrick Osterhage verpflichtet, das ist alles um die Osterzeit gelaufen. Also sprich, einige Themen hat man eigentlich schon vor Beginn der Transferphase erledigt, auch wenn die natürlich erst frühestens zum 1.7. zu uns kommen können und die Registrierung bekommen können. Natürlich ist dann auch im August, wenn es Richtung Ende Fenster geht und man hat noch nicht alle Transfers gemacht, dann denkst du, ah, okay, noch eine Woche, der D-Day ist nah, rufen wir mit Clemens oder Jochen an, kommt da noch etwas oder so. Aber in der Regel verteilt sich das so, dass man das schon hinbekommt. In Urlaub fahre ich da trotzdem nicht.
Sehr interessant, ja.
Du hast gerade schon mal so ein bisschen deinen Werdegang so angedeutet. Du hast ja unter anderem auch in Boston studiert, hast gesagt, du bist jetzt vor allem auf Sportrecht spezialisiert. War das von Anfang an der Plan oder hat sich das dann einfach so ergeben?
Nee, das war nicht der Plan. Das kann man auch in der Form nicht planen. Also es gibt Sportrecht nicht als Disziplin, ne? Insofern, du machst Jura, erstes, zweites Staatsexamen, dann bist du erstmal der Generalist, der irgendwie alles können sollte. Kannst natürlich nicht alles, aber können solltest, tust es. Und dann spezialisiert man sich. Ich habe da relativ früh angefangen zu gucken, was macht mir Spaß. Bin dann mal universitär in so ein Seminar Sportrecht reingerutscht, habe gedacht, boah, das ist ja richtig spannend. Damals 50+1 in den 08, 09 war das damals schon ein Thema, heute natürlich noch heißer diskutiert. Das fand ich schon spannend. Bin dann im Referendariat noch zur DFL, Wahlstation. Und dann ist halt der Sportrechtsmarkt auch für Juristen relativ begrenzt in Deutschland. Also wenn man mal außerhalb der Bundesliga-Clubs im Fußball guckt, die mittlerweile, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, falls die Frage noch kommt, in der Regel 1-2 Juristen haben. Es gibt Clubs, die haben 4, 5, 6 Juristen in-house mittlerweile und noch ein paar Sportverbände. Dann tummeln sich die meisten Sportrechtler einfach als Anwalt auf dem Sportrechtsmarkt. Und dann war die Auswahl relativ überschaubar. Bin dann nach München zu Lenze Stopper, Rechtsanwälte. Ja, heute die größte Sportrechtskanzlei in Deutschland mit, glaube ich, 15 Berufsträgern, was im Sportrecht schon fast eine Großkanzlei ist. Also ist eine richtig große Nummer. Und habe dann da 7 Jahre verbracht, habe dann meine Schritte gemacht und bin dann vor 3 Jahren zum Sportdruck gekommen.
Genau, vor 3 Jahren. Wir haben ja öfters schon mal mit dir geredet bei einem Kaffee oder so und da hast du immer wieder so angedeutet, dass gerade so dein erstes Jahr beim Sportclub sehr, sehr herausfordernd und spannend war. Woran lag denn das genau?
Ja, das hatte erstmal so ein bisschen strukturelle Gründe natürlich. Also vor meiner Zeit, vor 1. Juli 2021, gab es keine Rechtsabteilung beim Sportclub. Also sprich, die haben wir einfach from the scratch hier aus dem Boden gestampft mit mir. Zum anderen war ich und bin aktuell noch alleine. Insofern war und ist das immer noch eine One-Man-Show. Du musstest dir erstmal die Themen so ein bisschen suchen. Welche Abteilung macht was? Wo drückt der Schuh? Welche Themen haben die? Welche Verträge nutzen die? Ist da irgendwie Luft nach oben rechtlich? Mach schon mal neue Vertragsmuster etc. Dann natürlich die Leute kennenlernen. Ne? Also die müssen mal gucken, okay, da kommt so ein komischer Anwalt von außen, ja, Anwaltsfuzzi in Anführungszeichen. Wie tickt denn der? Ist das normaler? Wie tickt der? Was macht der? Und so musste man, das war bei mir schon so, die ersten 6-12 Monate war schon eine Orientierungsphase. Für mich, aber ich glaube auch für alle Kollegen, auch für euch und die Abteilung, sich so ein bisschen kennenzulernen. Mittlerweile ist es eingespielt. Also jetzt kommt mittlerweile jede Abteilung, das ist nicht nur der Abteilungs- oder Bereichsleiter, sondern kommen alle zu mir und fragen, du, das und das Thema, wie machen wir das? Und das war ein ganz wichtiger Prozess, sich kennenzulernen und so ein Gefühl zu bekommen, was braucht der andere? Also ich muss verstehen in der Abteilung, welche Bedürfnisse gibt es da oder welche Bedarfe, wie kann ich die unterstützen? Und zwar nicht so, dass ich halt der juristische Bedenkenträger bin, sondern dass das natürlich juristisch ordentlich läuft und geprüft ist. Aber zum Schluss müssen wir immer vom Ergebnis her denken. Ja? Wir sind natürlich jetzt kein Mittelständler, der was produziert. Ja? Wir haben hier ein sehr aktuelles Tagesgeschäft. Ja? Da müssen auch viele Dinge am Tag selber passieren, wenn sie denn auch dringend sind. Und da muss man ein bisschen zum Schluss auch so eine Risikoabschätzung gehen, Risikoeinschätzung und dann Dinge auch durchentscheiden. Und das war so der Prozess im ersten Jahr. Und mittlerweile, glaube ich, die Kollegen können mich eines Besseren belehren, aber ganz gut eingegroovt, glaube ich.
Und in diesem ersten Jahr gab es noch ein besonderes Spiel, das Bayern-Spiel, von dem haben wir uns schon ein paar Mal erzählt.
Ja, das ist so, ich möchte nicht sagen Anekdote, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ne? Aber es klingt so ein bisschen wie aus einem Land vergangener Zeit so ungefähr. 1. April 2022 in meiner ersten Saison. Es hat hier geschneit wie sonst was. Der FC Bayern war zu Gast. Und dann war es, glaube ich, so Mitte, Ende, zweite Halbzeit. Und irgendwie hat die Teambetreuerin, die Kathleen Kröger vom FC Bayern, dann die Anzeigetafel hochgehalten. Und einer ist irgendwie raus, aber irgendwie oder nicht raus. Und dann ist wieder einer rein. Und dann war erstmal so unübersichtlich. Und dann ist das Spiel weitergelaufen. Und irgendwie, ja, rechts und links von mir, ich saß dann auf der Osttribüne, irgendwie, ja, und ja, das ist doch einer zu viel jetzt und so, ne? Und irgendwie hat sich so rumgesprochen, hey, da stimmt doch was nicht. Und ja, dann gab es so Getuschel, dann war das Spiel vorbei irgendwann mal und dann hat man ganz schnell auf Kicker und Sky irgendwie geguckt, okay, da war doch was. Ja. Habe ich mich natürlich auch relativ schnell schlau gemacht und wir sind dann relativ schnell in die Abstimmung mit dem Vorstand, sowohl mit Oliver Leki und Jochen Seyer, und haben dann natürlich geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten wir haben.
Aber was waren da so die Herausforderungen? Also du hast ja gesagt, irgendwie in der Szene hat man schon gemerkt, oh, hier könnte was irgendwie nicht stimmen. Also unfassbar spannend. Ich stelle es mir so vor, bis es dann alles mal irgendwann zu Ende war. Wahrscheinlich saumäßig viel Arbeit gehabt, oder?
Genau, also die Herausforderung war vor allem diese Kurzfristigkeit. Du musst in relativ kurzer Zeit, musst du verstehen, da ist was passiert, was relevant sein kann für dich als Club. Und dann kommt eine Besonderheit dazu, und zwar die Rechts- und Verfahrensordnung des DFBs, der für halt für die Sportgerichtsverfahren einschlägig ist und wo man dann auch Einsprüche gegen gewisse Spielsituationen erheben kann. Die hat dann ein Zeitfenster von 72 Stunden. Ja. Also wir mussten dann relativ schnell sein und das Spiel war dann am Samstag und wir haben Samstagabend schon zusammengesessen. Wir haben am Sonntag dann Videocalls gemacht. Ich weiß noch, da war auch der Mannschaftsrat dabei und der Christian, der jetzt ja bald dann uns leider verlässt, nach einem sehr emotionalen jetzt Abschied am Samstag gegen Heidenheim. Der war auch dabei in diesem Videocall mit dem Mannschaftsrat, Vinci, Günni, ich glaube Nils war dabei. War irgendwie spannend und dann hat man halt so eingeordnet, ne, was die Ausgangslage, was ist da passiert. Und da gab es eine Besonderheit. Bei solchen Vorfällen ermittelt nicht der DFB selber, du musst Einspruch einlegen als Verein. Also sprich, obwohl wir gar nichts falsch gemacht haben, ist der schwarze Peter zu uns gewandert. Mhm. Und jetzt haben wir das Spiel praktisch verloren und jetzt mussten wir gucken, okay, gibt es eine Notwendigkeit oder irgendeinen Ansatzpunkt, da jetzt Einspruch einzulegen? Und was passiert damit? Also nicht nur rechtlich, welche Erfolgschancen habe ich, wenn ich so einen Einspruch einlege, sondern das macht ja auch ein bisschen was mit dem Verein. Ich habe verloren, jetzt gewinne ich vielleicht im grünen Tisch noch 3 Punkte. Das ist alles in den Abwägungsprozess eingeflossen. Und haben uns eben, ne, wie man es heute weiß, zum Einspruch entschieden, der dann in erster Instanz abgewiesen wurde und haben uns dann aus guten Gründen dafür entschieden, nicht in die zweite Instanz zum DFB-Bundesgericht zu gehen.
Ja, Simon, das war jetzt schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir werden dich immer mal wieder einladen, wenn es vielleicht auch mal so rechtliche Themen gibt, irgendwas Aktuelles. Letzte Frage jetzt noch heute. Was macht denn dein Job für dich beim Sportclub so reizvoll?
Ja, also da vielleicht nochmal den Kontrast zu meiner Tätigkeit früher. Früher war man halt der externe Berater, der halt in irgendwie München sitzt und dann zuarbeitet und per Telefon und Teams und E-Mail verfügbar ist. Du bist halt nicht so nah dran. Wenn man früher so 100% Juristerei gemacht hat, ich mache immer noch einen Großteil Juristerei, nicht falsch verstehen, aber du bist jetzt super nah dran. Du bist ganz nah dran in operativen Abläufen, du kennst die Kollegen, wir haben ja alle einen engen Austausch in der Kaffeeküche, wir haben operative Themen, die ich auch mitbegleite, die nicht immer 100% juristisch sind. Projekte, die man von A bis Z wirklich begleitet, Verträge, die man praktisch von der Vertragsanbahnung bis zur Unterschrift begleitet. Insofern, während man früher so als externer Berater eher so einen Ausschnitt hatte aus der eigentlichen Tätigkeit und so Abläufen im Club, ist man jetzt halt super dabei und kriegt 100% dieser Wegstrecke bei allen Themen immer mit. Insofern macht es eigentlich spannend. Neben der Tatsache natürlich, dass man natürlich in einem Club unterwegs ist, zu dem man persönlich noch eine Beziehung hat. Ich komme aus Freiburg, gehe seit weit über 30 Jahren zum Sportclub, habe das Aufstiegsjahr 92, 93 sogar im Dreisamstadion miterlebt. Also das sind auch natürlich emotionale Aspekte, die da mitspielen, aber rein beruflich ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, weil man näher dran ist, macht aber super viel Spaß.
Mhm. Dann hoffen wir, dass es dir weiterhin viel, viel Spaß macht. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir hören uns mit Sicherheit nochmal. Danke dir.
Sehr gerne. Danke euch.
So, alle, die jetzt noch dran sind, bei denen möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr so treu bis zum Ende dran bleibt. Und generell möchten wir uns auch nochmal an der Stelle bei allen, die uns hören und auch weiterempfehlen, bedanken. Wir machen fleißig weiter. Jetzt ist zwar Sommerpause demnächst, aber wir werden weiter produzieren. Wir bleiben dran. Wir lesen euer Feedback. Das freut uns ganz arg. Auch jede Bewertung. Und ja, dann hören wir uns ganz bald. Hat wieder Spaß gemacht mit dir, Marco.
Ja, mit dir auch, Marius. Danke. Ja,
macht's gut.
Tschüss und ciao. Macht's gut.